Gut, los geht's. Was haben wir bisher gemacht im Abschnitt Römisch 2 über Ringe? Wir haben uns ein bisschen erinnert und wir haben Faktorstrukturen angeguckt. Das war das Wesentliche. Faktorstrukturen in Homomorphismen. Im nächsten Abschnitt geht es um Teilbarkeit und um irreduzible Elemente. Da ist jetzt die ganze Zeit die Idee, dass wir Ringe nehmen, die wir gut kennen und dass wir versuchen, deren Eigenschaften zu verstehen und dann zu schauen, ob andere Ringe, die wir kennen oder dann noch kennenlernen werden, ähnliche Eigenschaften haben. Denken wir an Z, da haben wir sowas wie Primzahlen. Wir haben eine Primfaktorzerlegung. Gibt es sowas wie Primzahlen auch in anderen Ringen? Was würde das bedeuten? Gibt es da auch sowas wie eine Primfaktorzerlegung? Was würde das bedeuten? Das sind so die Fragen, die uns jetzt anleiten im nächsten Teil der Vorlesung. 2 heißt also Teilbarkeit und irreduzible Elemente. Nicht ohne Rest, aber in Q würde es wunderbar funktionieren. Das heißt, es kommt darauf an, in welchem Ring wir uns bewegen und was wir damit teilbar sein meinen. Hinweis 1. Hinweis 2. Hier spielt die Reihenfolge keine Rolle, denn wir bewegen uns in einem kommutativen Ring. Das heißt, bei der Definition von Teilbarkeit ist egal, welches Element wo steht. Wir machen das nur für kommutative Ringe. Weiter geht's. Was sind Einheiten? Einheiten sind Elemente, die multiplikativ invertierbar sind. Wir haben gesehen, dass die eine besondere Rolle spielen. Ringe sind seltsam. In Ringen gibt es manchmal Elemente, die nicht null sind, die sich aber zu null multiplizieren. Sehr komisches Zeug. Das sind Nullteile. Ringe sind seltsam. Es gibt Ringe, in denen Sie Elemente finden können, zwei Stück, die beide nicht null sind. Wenn man sie in der einen Reihenfolge multipliziert, kommt null raus. Wenn man sie in der anderen Reihenfolge multipliziert, kommt nicht null raus. Ringe sind seltsam. Und um nicht über sowas wie Rechtsnullteiler und Linksnullteiler und so Zeug reden zu müssen, machen wir das jetzt nur für kommutative Ringe. Es ist wichtig zu wissen, dass es auf der Welt noch anderes Zeug gibt. So, was noch? Integritätsbereich. R heißt Integritätsbereich oder auch Integritätsring, aber ich habe mir irgendwie angewöhnt, Bereich zu sagen. Genau dann, wenn, naja, wir haben schon Voraussetzungen da stehen, nämlich, dass der Ring kommutativ mit 1 ist. Und jetzt kommt noch dazu, dass der Ring keine Nullteiler besitzt. Das heißt, es ist nicht möglich, zwei von 0 verschiedene Elemente zu multiplizieren, sodass 0 rauskommt. Wenn ein Ring diese Eigenschaft hat und kommutativ ist und ein 1-Element hat, nennt man den Integritätsbereich. Viele Rechnungen sind in Integritätsbereichen sorglos durchführbar. Man bekommt keine Albträume, einfach weil das Rechnen sich da so ähnlich anfühlt wie in den ganzen Zahlen. Und einfach nur, weil das so oft falsch gemacht wird, werde ich jetzt ein Fenster öffnen und eine Checkliste Integritätsbereich hinschreiben. Einfach nur für den Fall, dass das drankommt, Übungsaufgaben, Klausur, Workshop, bla bla bla, Staatsexamen, zeigen, dass irgendwas ein Integritätsbereich ist. Checkliste. Was müssen wir zeigen? Checkliste Integritätsbereich. Wir haben halt jetzt irgend so ein Ding gegeben. Sagen wir mal R mit Plus und Mal. Checkliste Integritätsbereich. Ich teile es mal auf in 4 Punkte. Mal gucken, wie viele Sie mir sagen. Los geht's, was müssen wir überprüfen? Damit R, über das wir jetzt nichts weiter wissen als das, es gibt Plus, es gibt Mal, damit das ein Integritätsbereich wird. Checkliste. 1, 2, 3, super. Vielleicht finde ich noch eine 4. Person. Ja, 4. 1, 2, 3, 4. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Los.
Das muss kommutativ sein, also das R plus Mal.
Aha, wollen wir mit 1 direkt dazu schreiben?
Achso, ja.
Nee, ich lasse es extra. Mach, lass die anders. Ja.
Es muss ein Ring sein.
Es muss erstmal ein Ring sein, danke. Das muss ganz zuerst gemacht werden. Es muss überhaupt erstmal ein Ring sein. Okay, und dann kommutativ und dann, was noch?
Dann das 1-Element.
Dann gerne das 1-Element. Und jetzt, eine Person ist noch übrig.
Es darf kein Nullteiler haben.
Genau, man sagt dazu Nullteiler frei. Nullteiler frei heißt, es gibt keine Nullteiler. Nullteiler, ich schreibe es mal so abgekürzt hin. Das ist unsere Checkliste Integritätsfrei. So. Es wäre so schade, wenn Sie sich die Arbeit machen, irgendwas hiervon zu zeigen, nur um dann später zu merken, oh, es ist gar kein Ring. sprechen wir über assoziierte Elemente. X, Y und R heißen assoziiert, Sie dürfen auch sagen zueinander assoziiert, wie Sie möchten. Assoziiert und auch wieder in R ist es wichtig, auf welchen Ring wir uns hier beziehen. Genau dann, wenn Sie sich nur um eine Einheit unterscheiden. Das heißt also, genau dann, wenn es eine Einheit gibt, nennen wir sie E. Wir wissen jetzt, was eine Einheit ist. Ich kann das so hinschreiben. Und zwar so, dass das eine Element das andere mal diese Einheit ist. Zum Beispiel Y gleich X mal E. Es kommt hier wieder nicht auf die Reihenfolge an. Und da Einheiten invertierbar sind, gibt es E hoch minus 1, da kann man sich überlegen, dass es auch eine Einheit ist. Das heißt, es ist auch egal, auf welcher Seite die Einheit steht. Das ist dann vielleicht nicht dieselbe. Aber bei dieser Gleichung hat man gewisse Freiheiten, die auch gerne übersehen werden. Das sind auch so ein paar Standardfehler, die da gerne gemacht werden. Was ist die Blaupause? Was ist die Idee, die dahinter steckt? Na, denken Sie an ganze Zahlen, wie zum Beispiel 3 und minus 3. Die unterscheiden sich nur ums Vorzeichen. Bei vielen Dingen verhalten sie sich so, als wären sie gleich. Wenn man durch das eine teilbar ist, ist man auch durch das andere teilbar und so weiter. Und dieses sich fast wie gleich verhalten, aber eben nicht gleich sein, das drücken wir mit assoziiert aus. In Z sind das immer so Pärchen von zueinander additiv inversen Elementen. Das liegt daran, dass Z nicht so viele Einheiten hat. In Ringen, die viele Einheiten haben, gibt es auch dementsprechend immer große Teams von zueinander assoziierten Elementen. So stelle ich mir das vor. Dann reden wir jetzt noch über Ideale. Es geht noch ein bisschen weiter. Gleich kommt ein genauso großes Beispiel. Wir handeln das alles ab. Sei M eine Teilmenge von R. Dann möchte ich gerne erklären, was das von M erzeugte Ideal ist. Und das ist so ähnlich wie das Erzeugnis einer Menge in einer Gruppe. Da war das einfach der Durchschnitt über alle Untergruppen, wo die Menge drin liegt. Und hier ist es der Durchschnitt über alle Ideale, wo die Menge drin liegt. Also wieder ganz analog. Nichts mehr. Das von M in R erzeugte Ideal, so heißt das Ding. Von M in R erzeugte Ideal heißt, oder schreiben wir als, M in eckigen Klammern, Erzeugnis, so wie wir das kennen. Der Kontext ist wichtig, wir müssen wissen, es geht um einen Ring und es geht um ein Ideal. Und ich schreibe mal in Worten hin, es ist definiert als Durchschnitt aller Ideale von R, die M als Teilmenge enthalten. Hier nehme, obwohl man die vielleicht irgendwo mal missverstehen könnte. Wir brauchen das fast nie. Ich wollte das jetzt mal gesehen haben. Wir brauchen das fast nie. Ich möchte, dass Sie wissen, dass es das gibt. Ich möchte, dass Sie ein paar Beispiele sehen. Aber da wir damit nicht ständig arbeiten, lohnt es sich nicht, dass ich mir den Kopf mache, was eine geniale Notation wäre, die völlig unfallfrei funktioniert. Und wie immer, wenn man M so als Elemente hinschreibt, lässt man die Mengenklammern weg. Das kennen wir auch schon. Ist N aus N und M einfach so eine Menge, sagen wir jetzt 1 bis xn. So schreiben wir Erzeugnis von x1 bis xn. Wir lassen Mengenklammern weg. Ist auch ein alter Hut. Und der Spezialfall ist, dass wir eine einelementige Menge haben. Diesen Spezialfall kennen Sie schon, so kriegen wir die Hauptideale. Spezialfall, wenn M nur ein Element hat, das sind die Hauptideale, die wir schon kennen. Und dazu schreibe ich gleich eine Ergänzung hin. Was war nochmal ein Hauptideal? Na, wenn man ein einzelnes Element hat und das davon erzeugte Ideal betrachtet, in dem Sinne, wie es hier steht, dann bekommt man ein Hauptideal. Umgekehrt möchte ich jetzt noch sagen, wann man ganz abstrakt ein Ideal eines Ringes ein Hauptideal nennt. Nämlich genau dann, wenn man ein einzelnes Element findet, das dieses Ideal erzeugt. Das ist so ähnlich wie das Zyklischsein bei Gruppen. Ein Hauptideal zu sein in einem Ring ist so eine ähnliche Eigenschaft wie eine zyklische Untergruppe einer Gruppe zu sein. Es gibt einen Erzeuger. Der ist nicht unbedingt eindeutig bestimmt, vielleicht gibt es viele Elemente, die das tun, aber Hauptsache man findet eins. Erinnerung. Ein Ideal J von R heißt Hauptideal. Deswegen ist das die Notation, die ich verwende. So, Fragen, Beschwerden, Wünsche, Antworten? Ich glaube, es hat sogar ganz genau gepasst. Und wir können jetzt das große Beispiel machen, das sich anschließt. Oh, ja. Fotografieren Sie sowieso, denn dann könnte ja Frau Ludwig heute mal Pause machen. Ja? Ist das ein Angebot, das heute mal... Ja? Okay, vielen Dank. Und dann einfach im Stud-IP hochladen. Dankeschön. Die Umfrage läuft noch zum Thema Video, Fotos, bla bla. Beispiel 2.1. Wir gehen den ganzen Kram einfach durch, die ganzen Definitionen, die wir uns angeschaut haben. Beginnen wir im Ring Z. 2 teilt 8 in Z, behaupte ich jetzt einfach mal. Denn, jetzt müssen wir unsere Definition anwenden von Teilen. Das können Sie alle. Sagen Sie mir mit der Definition, die wir haben, warum 2 ein Teiler ist von 8 in Z. Sie sind dran. Ja. Und jetzt muss ich über das Element 4 noch was sagen. Danke, perfekt. Sehr schön. Denn 2 mal 4 gleich 8 und 4 liegt in Z. Super, bitte genauso weitermachen. Ich werde Sie immer mal wieder zwischendurch fragen. Hier ist ein Beispiel aus dem Ring ZI. 1 plus I teilt 2 in ZI. Denn man kann 2 schreiben als, ich rechne Ihnen das einmal aus, damit Sie mir glauben. Ich schreibe 1 plus I mal 1 minus I. Wenn wir das ausrechnen, kommt daraus, mit der dritten binomischen Formel, 1 minus i Quadrat, also sozusagen 1 Quadrat minus i Quadrat. Was ist das? Das ist 1 plus 1. Und das ist 2. Das heißt, wir haben hier so ein Element gefunden, das multipliziert mit 1 plus i 2 ergibt. Und das Element, was hier steht, liegt auch wirklich in ZI. So, das war Verteilbarkeitszeug. Jetzt kommen Einheiten. Die einzigen multiplikativ invertierbaren Elemente im Ring Z sind 1 und minus 1. Mehr ist da nicht los. Im Ring der ganzen gaußschen Zahlen ist es schon interessanter. Wer von Ihnen sieht noch ein anderes Element außer 1 und minus 1 im Ring der ganzen gaußschen Zahlen mit einem multiplikativen Inversen? Ich fange mal an zu schreiben und Sie dürfen nachdenken. Wer sieht was? Oh, ja, Vorschlag?
Wir müssten dann auf dem Einheitskreis liegen. Also die Elemente, die 1 vom Vorsprung entfernt sind, also sind das dann noch i und minus i?
Weil wir nur im Gitter bleiben dürfen. Ah, sehr interessante Argumentation. Ob das wirklich alle sind und wie wir da argumentieren, das sehen wir später. Wir beschäftigen uns nochmal ganz konzentriert mit dem Ring ZI. Aber vielen Dank, schönes, anschauliches Argument. Ich schreibe jetzt mal nur, im Set I sind auch I und Minus I Einheiten. Ich sage jetzt noch nicht, dass es alle sind. Wunderbar, vielen Dank. Was haben wir noch? Oh ja, ein Matrixring. Wenn man komische Dinge sehen möchte, muss man Matrixringe angucken. Den brauchen wir mehrmals, deswegen kriegt er einen Namen. Skript M soll sein der Ring aller 2×2 Matrizen, wobei auf der Diagonale ganze Zahlen stehen und die anderen, also ganze Zahlen, die dürfen auch 0 sein und auch neben der Diagonale sind 0. Das ist ein kommutativer Ring mit 1 Element. Da unser Zeug mal überprüfen, da gibt es Nullteiler. Ein mögliches Pärchen von Nullteilern sind zum Beispiel die Matrizen 1, 0, 0, 0 und 0, 0, 0, 2. Die sind beide nicht das 1-Element, nicht das 0-Element, auch nicht das 1-Element. Nicht das 0-Element, aber wenn man sie multipliziert, kommt die Nullmatrix raus. Also ist das Ding nicht nullteilerfrei. Beispiel hin. 1, 0, 0, 0 multipliziert mit 0, 0, 0, 2. Einmal nachgucken, diese beiden liegen wirklich in M und sie sind auch wirklich beide von der Nullmatrix verschieden, denn 1 und 2 sind mit 0. In der Übungsaufgabe würde man am Anfang erwarten, dass sowas noch mit dabei steht. Aber das Produkt ist 0. Also bei Nullteilern gucken, ob wir im richtigen Ring sind, gucken, dass die Dinger nicht null sind und dann ausrechnen, dass null rauskommt. Das ist die Checkliste für Nullteiler. Nullteiler machen das Leben interessant. Hier ist noch ein anderer Ring mit Nullteilern. Z-4Z. Wunderschöner kommutativer Ring mit 1, Faktorring von Z. Nicht nullteilerfrei. Hier ist zum Beispiel die Nebenklasse 4Z. Plus 2, ein Nullteiler. Warum? Das Nullelement in diesem Ring ist 4 mal z, also 4 mal z plus 0. Das hier ist nicht 4 mal z plus 0, das ist ein anderes Element. Das ist die Menge aller geraden, aber nicht durch 4 teilbaren Zahlen, wenn Sie sich das konkret vorstellen wollen. Wenn ich die aber jetzt mit sich selbst multipliziere, dann kommt das Nullelement des Faktorings raus. Das heißt, das ist ein Nullteiler. Mal daran erinnern, wie die Multiplikation funktioniert. Man multipliziert die Vertreter, da kommt hier 4 raus, aber diese Restklasse ist die gleiche wie die, weil dieser Repräsentant nämlich da drin liegt. schon etwas weniger total unglückliche Gesichter, wenn ich solche Rechnungen mache, und das ist gut. Wir werden uns noch anfreunden mit den Faktorstrukturen. Die tun nichts. Ansonsten ist da ja immer noch das Lied, wenn gar nichts hilft. So, Integritätsbereiche. Beispiele für Integritätsbereiche. Körper. Jeder Körper ist ein Integritätsbereich, denn da ist ja die Voraussetzung, dass die ganze Menge ohne Null eine Gruppe ist. Das heißt, natürlich ist da, kann da das Produkt von zwei Elementen, die nicht Null sind, niemals Null sein. Das schreibe ich gleich auch noch alles hin. Und es gibt einen langweiligen Integritätsbereich, den man aber auf der Rechnung haben muss, weil man sonst bei Sätzen, die man formuliert, vielleicht Fehler macht. Der Nullring ist ein Integritätsbereich. Der Nullring ist kommutativ mit 1-Element. Das 1-Element ist dasselbe wie das 0-Element. Das ist erlaubt, haben wir nicht verboten. Und da es außer 0 nichts gibt, gibt es auch keine Nullteiler. Langweilig, aber ist so. Der Nullring ist ein Integritätsbereich. Z ist einer, ZI ist einer und wir lernen noch viel mehr kennen in den Übungen. Ich möchte auch, dass Sie üben, Integritätsbereiche zu erkennen, dass Sie Tricks lernen, wie man schnell sieht, dass etwas ein Integritätsbereich ist. Z, ZI, auf. Schreibe ich einfach. Hat jemand eine Idee, wie man das schnell sehen kann? Außer, dass einem der gesunde Menschenverstand das irgendwie sagt. So, aber wir können ja nochmal überlegen, ob wir ein Argument haben. Da hinten, ja? Durch die Definition des Null-Elements? Na, man braucht schon noch Eigenschaften von diesen Zahlen. Ansonsten müsste man ja wirklich alle ganzen Zahlen angucken und einmal nachrechnen, dass dann jedes Produkt mit irgendwas, was nicht null ist, null werden kann. Ich habe an was anderes gedacht. Ich habe gedacht, wir legen das in größere Dinge rein, die wir kennen, von denen wir schon wissen, dass sie nullteilerfrei sind. Was könnte man da nehmen? Wir haben gerade drüber gesprochen. Was für algebraische Strukturen sind immer nullteilerfrei? Ja. Dankeschön. Genau das war die Idee, die ich meinte. Wir suchen Körper, in denen der Ring drin liegt. In dem Moment, wo man einen gefunden hat, wenn es also wirklich ein Teilring ist, wenn also die Verknüpfungen zusammenpassen, dann hat man sofort einen Integritätsbereich. Und der Körper, der mir hier so einfallen würde, ist der Körper der rationalen Zahlen. Welcher Körper fällt Ihnen hier ein? Ja.
Die komplexen Zahlen.
Richtig, die komplexen Zahlen. Ja, kurz und schmerzlos. Weiter geht's mit assoziiert sein. 2 und 2 mal i sind in ZI assoziiert. Warum? Na, weil i eine Einheit ist und die beiden unterscheiden sich nur um dieses i. Das ist es. Wenn ich an assoziierte Elemente denke, dann denke ich immer an ein Element und all seine Freunde. Das sind halt die, die man bekommt, indem man noch mit Einheiten multipliziert. Das sind dann manchmal nur sehr wenige. Manchmal sind es auch viele, aber die gehören irgendwie so zusammen und beim Rechnen verhalten die sich immer fast gleich. Ich hätte hier, steht da. Dann machen wir noch ein Beispiel in unserem schönen Matrixring. In unserem Matrixring M, der da oben steht, da schreibe ich jetzt auch noch 2 assoziierte Elemente hin, nämlich die Matrizen 3, 0, 0, 3. Nicht wahnsinnig kreativ. Einmal kurz gucken, die beiden Matrizen sind wirklich in dem Ring drin, den wir da definiert haben. Das neutrale Element bezüglich der Multiplikation, also das 1-Element, ist da die Einheitsmatrix. 1, 0, 0, 1. Minus 1, 0, 0, minus 1 liegt auch in dem Ring und ist multiplikativ zu sich selbst invers. Das ist also eine Einheit Und wenn ich die damit multipliziere, kommt mir genau das raus. Das heißt, die beiden sind befreundet. Assoziiert. Assoziiert klingt geschäftlicher als befreundet. So. Gibt es Fragen zu diesen Beispielen bisher? Okay, ich frage am Ende nochmal. Wenn Sie bei irgendeinem Begriff noch leichte Bauchschmerzen haben, trotz der Beispiele, dann sagen Sie mir das einfach am Ende der Vorlesung und dann mache ich da in der nächsten Podcast-Folge noch mehr Beispiele zu. Achso, die Checkliste kann weg, ne? So. Assoziiert sein. Hauptideale haben wir schon gesehen. Das Ideal 5x Z, das wir zum Beispiel auch im Workshop nochmal näher angeguckt haben, das ist ein wunderschönes Hauptideal von Z. Wird erzeugt von 5. Aber zum Beispiel auch von minus 5. Damit Sie die Notation üben, 5 mal Z ist dasselbe wie das Erzeugnis von 5 in Ideal, also in erzeugtes Idealsprache. Das ist dasselbe wie das Erzeugnis von minus 5 und das ist dasselbe wie minus 5 mal Z. Und wenn wir jetzt nochmal kurz drüber nachdenken, wie wir uns Hauptideale vorstellen als Mengen von Elementen, die durch ein festes Element des Rings teilbar sind, dann ergibt es auch Sinn. Alle ganzen Zahlen, die durch 5 teilbar sind, sind auch durch minus 5 teilbar. Alle ganzen Zahlen, die durch minus 5 teilbar sind, sind auch durch 5 teilbar. Klar, es ist dasselbe. Und jetzt machen wir noch ein Beispiel mit einer Menge und auch dieser Schreibweise. Und zwar gucken wir uns das Ideal an. Ideal. Das ist, glaube ich, wirklich das einzige Mal, dass ich das benutze. Und so ähnlich kam das Beispiel schon vor. Ich überlege mal, ob es sogar genau das gleiche war, was ich mir da unabhängig davon nochmal spontan überlegt habe. Anscheinend mag ich diese Zahlen. Hier sind jetzt drei ganze Zahlen. Wir nehmen als Menge M, nee, M ist nicht gut, als Menge L, nehmen wir die Menge, die aus 2, minus 4 und 10 besteht und betrachten das von der Menge L erzeugte Ideal in Z. Jetzt könnten wir uns überlegen, kann man das Ideal irgendwie anders beschreiben? Kann man das anders verstehen als so? Es ist halt jetzt der Durchschnitt über alle Ideale, in denen diese Zahlen drin liegen. Und wenn wir mal kurz überlegen, jedes Ideal, das 2 enthält, enthält sofort auch alle Vielfachen von 2. Das ist die Idealeigenschaft. Das heißt, dann liegt minus 4 automatisch drin und auch 10 liegt automatisch drin. In Wirklichkeit ist das also was? Sie haben gerade schon mit mir mitgesprochen quasi, ja?
Die Menge aller Kragen
kann ich sagen. Richtig! Das Ideal, was da steht, ist in Wirklichkeit einfach das. Oder, wieder in suggestiverer Schreibweise, 2 mal Z, die Menge aller Kragen kann ich sagen. Manchmal führt es also in die Irre, wenn da so ganz viele Elemente stehen und man das davon als häufig ideal betrachtet. Manchmal braucht man die nicht alle. Aber Vorsicht!
War's das? Oh, ja, jetzt kommt Teilen heißt Umfassen.
Teilen heißt Umfassen. Lemma 2 zeigt. Ups, nein, das Lemma kriegt erst noch einen Moment. Lemma 2.2, das ist einfach nur so schön. Teilen heißt umfassen. Das
kriegt eine Farbe. Und wir sagen das am Ende irgendwie dreimal oder so zusammen, ganz laut, weil das wirklich wichtig ist. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass dieses Lemma noch kein Lied bekommen hat. Naja, nächstes Mal. Wir machen das mal wunderschön blau. Teilen heißt umfassen. Warum heißt das so? Aha.
erzeugte Ideal umfasst das von B erzeugte Ideal. Und ich schreibe es auch wirklich mal so hin. A mal R umfasst B mal R. So, was machen wir jetzt? Das ist ein Trick, den wir schon häufiger angewandt haben, so oder so ähnlich. R ist ein Ring mit 1 Element. Das benutzen wir hier. Es gibt in R ein 1 Element, 1, das die Eigenschaft hat, dass wenn man es mit irgendwas multipliziert, dass es dann nichts tut. Das nehmen wir und dann sehen wir, B mal dieses 1 Element liegt hier drin. B mal das 1 Element ist aber B. Das heißt, B liegt hier drin, das ist eine Teilmenge davon, das heißt, B liegt auch hier drin. Da R eine 1 hat, sehen wir B, was dasselbe ist wie B mal 1, liegt in B mal R und das liegt in A mal R. Das heißt, B liegt hier drin, aber diese Menge ist doch genau die Menge aller Ringelemente, die durch A teilbar sind. Wenn B also hier drin liegt, dann heißt das, dass B durch A teilbar ist. Und wir schreiben das nochmal ganz explizit hin. Da, A mal R, die Menge aller A mal, jetzt brauche ich einen Buchstaben, T, mit der Eigenschaft, dass T aus R kommt, ist, existiert nun ein T aus R so, dass man schreiben kann, B gleich A mal T. Aber nach Definition bedeutet das genau, dass A und übrigens auch T Teil davon B sind in R. Schreiben Sie euch weiter, ich werde mich noch kurz freuen. Und dann sagen wir es natürlich gemeinsam. Völlig klar. Die Genialität dieses kleinen Lemmas liegt darin, dass man es sich sehr gut merken kann, teilen heißt umfassen, dass man es in 3 Zeilen und wenn man sich anstrengt, in 2 Zeilen beweisen kann, da passiert überhaupt nichts. Man schreibt das wirklich nur hin. Aber es hat so viele wunderbare Anwendungsmöglichkeiten. Das ist ein magisches Lemma. So, teilen heißt umfassen. Sagen wir es gemeinsam. Teilen heißt umfassen. Lauter. Teilen heißt umfassen. Noch lauter. Teilen heißt umfassen. Ja, bitte nie wieder vergessen. Nie wieder.
beiden gespannt ist. Das Problem ist nur, dass das nichts bringt, wenn man die anderen beiden nicht überprüft. Hier ist die spannende Eigenschaft. Wenn man zwei Elemente aus dem Ring hernimmt und wenn dann x das Produkt dieser beiden Elemente im Ring teilt, dann muss es einen der beiden Faktoren teilen. Und das ist eine Eigenschaft, die Sie von Primzahlen in Z kennen. Das heißt, man imitiert da eine Eigenschaft, die Primzahlen in Z haben. Dann auch so ähnlich aussieht. Ah, das ist der Schnitt, danke. Und um nochmal zu verdeutlichen in den ganzen Zahlen, was das heißt, sei hier ein kleines Beispiel. Denken Sie an die Zahl 6. 6 teilt 12. Richtig? Jetzt schreiben wir 12 als 3 mal 4. Also a mal b. 6 teilt weder 3 noch 4. Okay? Das ist eine besondere Eigenschaft, die Primzahlen da haben, dass wenn sie ein Produkt teilen, dass sie dann einen der Faktoren teilen müssen. So, als nächstes kommen irreduzible Elemente, die sind genauso besonders, ähnlich besonders. Irreduzibel ist ein Wort, das, sagen wir mal später am Abend, nicht mehr so leicht über die Lippen geht. Wir können auch unzerlegbar sagen, aber wichtig ist, sich einzuprägen, was es bedeutet. Also das Wort irreduzibel muss auf jeden Fall verstanden werden, auch wenn Sie selber mit unzerlegbar arbeiten. X aus R, nee, wir nennen es Y, mal. Y aus R heißt irreduzibel in R oder unzerlegbar und wieder ist der Ring sehr, sehr wichtig, genau dann, wenn gilt. Hier kommt die Checkliste und es gibt Ähnlichkeiten zu der Checkliste von da oben. Y darf nicht das Nullelement sein. Y darf keine Einheit sein. Und jetzt kommt die dritte Eigenschaft. Das ist wieder die, wo man richtig was nachprüfen muss. Und hier hilft das Wörtchen unzerlegbar. Man kann Y nicht auf interessante Weise als Produkt schreiben. Was ist damit gemeint? Wenn man Y doch irgendwie als Produkt hinschreiben kann, dann muss das ein langweiliges Produkt sein. In dem Sinne, dass dann einer der beteiligten Faktoren eine Einheit ist und der andere ist zu Y assoziiert. Denken Sie an sowas wie 2. Klar kann ich 2 schreiben als minus 2 mal minus 1. Das ist aber kein interessantes Produkt, das ist keine interessante Zerlegung. Das ist der Gedanke. Wenn A und B aus R sind und Y gleich A mal B ist, dann ist A, dann sind A und B, vielleicht schreibe ich es so, dann sind A und B Einheiten oder zu Y assoziiert. Man kann das auch anders sagen. Ich schreibe mal noch eine alternative Formulierung hin. Man könnte hier stattdessen sagen,
Jeder Teiler von Y in R ist eine Einheit oder zu Y assoziiert. Die treten hier quasi immer paarweise auf. Das eine Ding muss dann assoziiert sein zu Y, das andere Ding eine Einheit. Aber man kann auch einfach über die Teiler sprechen. Das ist eine Alternative. Die einzigen Teiler von Y in R sind Einheiten oder zu Y assoziiert. Und beides ist okay. Wenn Sie nachweisen wollen, dass irgendwas irreduzibel ist, Checkliste abarbeiten, ungleich 0, keine Einheit. Und dann ist egal, ob Sie mit so einem Produkt anfangen oder ob Sie einfach sagen, sei A ein Teil davon Y in R und dann los und dann zeigen, dass A assoziiert ist zu Y oder eine Einheit. Die Rechenwege, die Ideen, das sieht immer fast genauso aus in beiden Fällen. Fast gleich aus. Deswegen, ja, für Sie, für Ihre Vorstellung, vielleicht finden Sie das eine besser als das andere, aber inhaltlich ist das bei den Argumenten eigentlich immer dasselbe. Und zum Schluss, es gibt nicht nur Primelemente, es gibt auch Primideale. Primideale sind Ideale, die besonders sind, deshalb, weil der Faktoring, der dazu gehört, besonders ist. Ein Ideal J von R heißt Primideal, genau dann, wenn der Faktorring R modulo J ein Integritätsbereich ist. Und der Schwerpunkt liegt hier auf Nullteilerquarten. Denn das ist sowieso ein kommutativer Ring mit 1-Element, das wissen wir schon. Aber die Nullteilerfreiheit ist im Allgemeinen überhaupt nicht klar. Warum sollte das so sein? Aber bei einem Primideal schon. Was man da im Hinterkopf haben sollte zu Beginn, später nicht mehr, weil die Beispiele einfach komplexer sind als die ganzen Zahlen, aber komplexer ist kein gutes Wort. Weil die Beispiele im richtigen Leben sind komplizierter und interessanter als das, was in den ganzen Zahlen passiert. Aber zur Orientierung. Wenn wir hier Z einsetzen und als Ideal 4 mal Z nehmen, dann kommt da kein Integritätsbereich raus, denn wir haben vorhin da schon einen Nullteiler gesehen. Das Ideal 4 mal Z ist also kein Primideal von Z. Und wenn Sie jetzt mal kurz darüber nachdenken, das wird erzeugt von 4 und 4 ist keine Primzahl. Ah, daher könnte der Name kommen. Wenn Sie jetzt sowas wie 2, 3, 5 und so weiter einsetzen, dann können Sie sofort nachweisen, dass dann der Faktoring ein Integritätsbereich ist, dann ist es nämlich sogar ein Körper. Und da hat man Primzahlen als Erzeuger. Das heißt, es ist nicht so wahnsinnig weit hergeholt, dass die so heißen. Das war's. Wir gucken uns jetzt Beispiele an.
Frage? Nein, okay. Das hatten wir alles schon. Wo sind wir? Hier sind wir.
Beispiel 2, 3. Naja. Primzahlen sind prim im Ring Z. Aber nicht nur die Primzahlen selber. Primzahlen sind ja nach Definition natürliche Zahlen. 2, 3, 5, bla bla bla. Aber es gibt ja auch noch minus 2, minus 3, minus 5, minus 73. Das sind keine Primzahlen im engeren Sinne, weil es keine natürlichen Zahlen sind. Aber es sind prime Elemente im Ring Z. Ich schreibe mal und Ihre Additivität. nämlich einmal zum Begriff des Primelements und einmal zum Begriff des irreduziblen Elements. Und es ist nicht klar, ob in irgendwelchen Ringen diese beiden Begriffe auch wieder zusammenfallen, so wie in Z, oder ob sie da unterschiedliche Arten von Elementen beschreiben. Primzahlen und ihre additiven Inversen sind auch irreduzibel in Z. Beim ersten Punkt, da haben wir durch Hingucken quasi und durch Schulwissen argumentiert. Primzahlen sind nicht 0, sie sind auch nicht 1. Ein weit verbreiteter Irrglaube. 1 ist keine Primzahl, jedenfalls nicht nach der gängigen Definition heutzutage. War früher mal anders. Es gab mal Zeiten, da wurde die 1 mitgenommen bei den Primzahlen. Macht man heutzutage nicht mehr. Passt zusammen mit unserer Definition von Primelement. Nicht 0, keine Einheit, also halt auch nicht 1 oder minus 1. Und dann diese Teilbarkeitsgeschichte. Wenn man ein Produkt teilt, teilt man einen der Faktoren. Okay, Primzahlen können das. Jetzt gucken wir uns Irreduzibilität an. Checkliste. Primzahlen sind nicht 0. Primzahlen sind auch nicht 1 oder minus 1. Das heißt, das geht gut. Jetzt kommt noch die dritte Eigenschaft, die mit den Teilern. Sei also jetzt P aus Z eine Primzahl. Dann schreiben wir nochmal ordentlich hin. P ist nicht 0 und auch keine Einheit. P ist also nicht aus der Menge 1 minus 1. Das sind die Einheiten von Z. Verschiedenen natürlichen Teilern, nämlich 1 und die Primzahl selber. So, das heißt, unser kleines P ist durch 1 teilbar, durch sich selber, durch P. Aber jetzt sind wir in Z und da gibt es neben den natürlichen Teilern ja auch noch die additiven Inversen davon, also minus 1 und minus P. Aber dann ist Sense. Das war's, mehr Teiler sind da nicht. Die ist im Ring Z prim und irreduzibel. Und wir werden gleich sehen, dass die im Ring ZI diese Eigenschaften verliert. Psi ist irreduzibel sind keine Einheiten in ZI, wir finden da keine multiplikativen Inversen, können wir uns, kann man hinschreiben, mit Koeffizienten kriegt man nicht hin. Und die sind auch nicht assoziiert zu 2. Das kann man auch wieder sehen, indem man real und imaginär Teil sich anguckt. Das heißt, hier sieht man wirklich eine echte, interessante Zerlegung. 2 ist nicht irreduzibel. Aha. Tatsächlich wird eins der interessantesten Resultate in diesem ganzen Abschnitt über Ringe, finde ich, sein, wenn wir uns den Ring der ganzen gaußschen Zahlen angucken, genau zu verstehen, welche Primzahlen die Primzahleigenschaft sozusagen, also die Unzerlegbarkeit, im Ring ZI behalten und welche sie verlieren. Das kann man nämlich ganz genau alles analysieren. Hier haben wir ein Beispiel, wo eine Zahl die Eigenschaft verliert. Schade. Es gibt auch welche, die bleiben unzerlegbar. Und das werden wir uns alles ganz genau anschauen. Ja, schon mal kleiner Ausblick. Oder die Primzahl, die Primelementeigenschaft verletzen kann. Ein Element, was nicht prim ist, ist vielleicht einfach 0. Vielleicht ist es auch eine Einheit. Oder es verletzt diese Teilbarkeitsbedingung. Und genauso bei Irreduzibilität. Man kann auf langweilige Weise nicht irreduzibel sein, indem man zum Beispiel einfach eine Einheit ist. Man kann auch auf interessante Art nicht irreduzibel sein, so wie die 2. Die 2 finde ich auf interessante Art nicht irreduzibel. Dann anknüpfend an die mündlichen Beispiele vorhin zum Thema Primideal. 3 mal Z ist ein Primideal von Z. Denn der Faktorring Z modulo 3 mal Z ist ja sogar noch mehr als ein Intimitätsbereich, das ist ja sogar ein Körper. Bei diesen Körpern erwarte ich, dass Sie die kennen, dass Sie sich im Zweifel nochmal daran erinnern, nochmal zurückblättern. In der Linie in Algebra haben wir nämlich über diese Körper gesprochen. Was noch? Der ganze Ring ist auch immer ein Primideal von sich selber, denn der ganze Ring ist ein Ideal. Und der Faktorring besteht dann nur aus einem Element, nur aus dem Nullelement sozusagen. Und das ist dann ein langweiliger Integritätsbereich. Aber ich glaube, das schreibt ihr auf die nächste Tafel.
Ich ergänze hier nochmal eben. Dann ist auch das Nullideal.
Primordial, ein Primordial. Um das zu sehen, kann man zum Beispiel die Identität nehmen als Ringhomomorphismus von R und sich selbst. Der Kern besteht dann nur aus dem Nullelement und dann benutzt man den Homomorphiesatz und dann sieht man, R ist isomorph zu R modulo 0. Wenn R selber ein Identitätsbereich ist, dann ist dieser Faktor dann also auch einer. Das ist alles, was ich im Moment zu sagen habe. Als nächstes kommt ein Lämmerchen, das ähnlich wie bei Teilen heißt umfassen, einmal so die Lage klärt. Es gibt so zwei äquivalente Aussagen. Die eine ist, unser Ideal, was wir da liegen haben, ist ein Primideal. Und die andere Aussage ist eine, wie man relativ leicht nachprüfen kann, dass das Ideal ein Primideal ist, ohne dass man explizit in so einen Faktorring reingucken muss. Das ist also ein Kriterium für Leute, die lieber mit einzelnen Elementen rechnen, als in einem Faktorring. Machen wir das mal. Dann haben wir Zeit hier. Generalvoraussetzung. Und was noch? Na, wir nehmen uns halt ein Ideal her. Und dann sind, ups, Moment, das wird nichts. Schreiben.
damit Sie sehen, dass es im Faktoring ist. Ich kann auch ein Pünktchen machen. Was möchten Sie? Kringel. So. Das ist das Nullelement im Faktoring R modulo J. Das steht hier als Produkt von zwei Sachen. Der Faktoring ist ein Integritätsbereich. Da ist das Produkt von zwei Sachen nur dann null, wenn mindestens eins der beteiligten Elemente null ist. Das heißt, jetzt muss das null sein oder das. Regeln im Faktoring. Das ist nichts anderes als J plus X.
Wenn das also die Restklasse ist, die von 0 repräsentiert wird, dann heißt das jetzt, dass x mal y und 0 die gleiche Restklasse repräsentieren. Das geht nur, wenn x mal y schon selber in j drin liegt. Daraus folgt also, x mal y liegt in j. Jetzt haben wir ein Produkt gefunden von zwei Elementen aus dem Ring, das in j liegt. Und es gilt Eigenschaft b. Eigenschaft b sagt, immer dann, wenn man zwei Elemente hat, deren Produkt in j liegt, dann muss mindestens eins von den beiden schon in j liegen. Hier sind zwei, x und y. Das heißt, jetzt muss x oder y in j liegen. Mit b ist x in j oder y in j. Im ersten Fall repräsentiert x die gleiche Nebenklasse wie oder Restklasse wie 0. Das heißt, j plus x ist dann nichts anderes als j plus 0. Wow, weil ich es randaliert habe. Im zweiten Fall, oder vielleicht auch nur Instabilitätstag. Im zweiten Fall
schon irgendwie zusammen, jedenfalls in Integritätsbereichen, aber erstmal hat man
nur eine Richtung und es ist nicht klar, was mit der anderen Richtung ist. Okay, eine Zeile für den Beweis von A. B machen wir dann ganz in Ruhe am Donnerstag. B ist der Teil, der länger dauert. Ich nehme mal hier diese A, B, C und so weiter her. Aus A mal C gleich B mal C folgt, indem wir das einfach umformen, und zwar mit Hilfe der Addition. Hieraus folgt 0 ist dasselbe wie A mal C minus B mal C. Da habe ich einfach nur B mal C auf die andere Seite gebracht. Jetzt darf ich ein Distributivgesetz verwenden, R4, und bekomme A minus B in Klammern mal C. Jetzt steht hier ein Produkt, bei dem 0 rauskommt. Und eins der beteiligten Elemente, nämlich das C, darf auf keinen Fall 0 sein. Das steht hier. Da wir in einem Integritätsbereich arbeiten, muss dann das andere Element 0 sein. Jetzt ist A gleich B, da C ungleich 0 ist und R 0 teiler frei. Diese Regel kann man verallgemeinern, das wird eine Übungsaufgabe werden. Aber hier ist so die Idee, wie man es macht. Das heißt, auch wenn man keine Inversen hat bezüglich der Multiplikation, kann man immer noch gewisse Rechnungen machen, wenn der Ring nicht zu unfreundlich ist. Okay, danke, bis Donnerstag.